Wenn man Wasser in den Wein gießt, dann wird da eine Weinschorle draus. Werner, du hast in der letzten Episode schon erzählt, du machst das nicht so gerne. Du trinkst die Schorle höchstens als Sandwich-Schorle. Sprich, für jedes Glas Wein trinkst du 2 Gläser Wasser, 1 davor, 1 danach. Du mischst also nicht miteinander die beiden Getränke, sondern nacheinander. Trotzdem nochmal die Frage an dich. Wenn dir jemand eine klassische Weinschorle hinstellt, halb Wasser, halb Wein, sagst du da als Weinliebhaber, als Weinexperte, nee, trinke ich nicht? Oder kannst du dich überwinden, das auch mal zu trinken?
Jo mei, natürlich trinke ich das dann auch, vor allen Dingen, wenn es warm ist. Mein Gott, ja klar.
Also Weinschorle auch für dich als absoluten Weinliebhaber durchaus mal eine Möglichkeit.
Ja.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Mir gegenüber sitzt der Weinmann Werner Eckert, ich bin Dominik Bartoschek. Und bei uns geht's ja während der Sommerferien 3 Episoden lang ausschließlich um sommerliche Themen. Sommer, Sonne, Wein haben wir das Motto genannt, auch wenn die Sonne manchmal so ein bisschen zu wünschen übrig lässt diesen Sommer. Und heute geht's eben um das Thema Weinschorle. Werner, jetzt sagt ja eigentlich niemand, dass man Weinschorle nicht auch im Winter trinken dürfte. Trotzdem gilt es ja so als ganz typisches Sommergetränk. Warum eigentlich? Was sind so die Vorteile der Weinschorle im Sommer?
Der wichtigste Vorteil, weniger Alkohol pro Flüssigkeitsmenge. Hat halt nur die Hälfte an Alkohol, kann man also zügiger trinken und damit auch gegen den Durst ein bisschen. Also das ist, glaube ich, der ganz große Vorteil, den eine Schorle gegenüber purem Wein hat. Ansonsten ist halt der pure Wein immer intensiver.
Wasser und Wein zusammenkippen klingt ja erstmal total einfach. Trotzdem die Frage, kann ich beim Schorle zubereiten irgendwas falsch machen?
Ja, ich denke schon, dass man eine Menge falsch machen kann. Also das eine, was mir immer wieder auffällt, ist, es kommt natürlich nicht nur auf den Wein an, sondern auch aufs Wasser. Beides muss irgendwie zur Schorle auch passen. Also beim Wein sollte das durchaus ein Tropfen sein, der einfach ein bisschen mehr Geschmack hat. Der darf ruhig ein bisschen expressiv sein, der sollte auch ein bisschen Säure haben. Das ist ja logisch, wenn ich das verdünne, dann und er hat schon als Wein nicht so furchtbar viel.
Dann bleibt nichts mehr.
Auf den Punkt. Dann wird es halt wirklich eine dünne Angelegenheit. Und deswegen ist der Wein auf der einen Seite wichtig. Und das Wasser spielt eben auch eine Rolle, weil Wasser schmeckt nicht nach nichts, sondern Wasser schmeckt erstaunlich vielfältig.
Okay, aber welches Wasser nehme ich denn dann? Oder welches nehme ich nicht, vielleicht besser gefragt?
Es hängt ein bisschen auch vom Wein ab. Also auch da ist eine halbe Wissenschaft dahinter. Wer sich schon mal mit Wasser beschäftigt hat, der weiß, dass die eben sehr unterschiedlich schmecken. Ich war mal bei den Wiesbadener Stadtwerken bei einem Weinfest, muss ich an der Stelle mal erzählen. Und da haben die ihre 4 Quellen, die sie betreiben und aus denen sie die Wasserförderung machen, getrennt offeriert. Also man konnte die 4 unterschiedlichen Quellen probieren. Hammer! Interessant, weil selbst unterschiedliche Fassungsstellen für das ganz normale Trinkwasser nicht so schön unterschiedlich schmecken. Also zurück zum Wein. Wenn man vermeiden kann, dann sollte man salzige Wässer vermeiden. Mhm. Also immer dann, wenn das so mineralstoffreiche, natriumchloridreiche Wasser sind, das kommt nicht gut mit Wein zusammen. Also das ist so eine Geschichte, lieber neutral. Calciumcarbonat geht gut, das macht das Wasser hart, aber das macht dem Wein eigentlich nicht so furchtbar viel aus. Dann, wenn der Wein frisch ist, dann eher ein bisschen hart in der Kohlensäure, also trockene Weine. Wenn die ein bisschen restsüßer sind, darf das gerne auch mal ein Mediumwasser sein.
Welche Rolle spielt denn überhaupt die Kohlensäure? Verändert die den Geschmack des Weins?
Na, allemal eben. Die trägt dazu bei, dass er entweder metallischer schmeckt oder eben weniger. Ist ein Grund, warum man zum Beispiel, was man hoffentlich sowieso nie tut, in einen barrique geprägten Rotwein keine kohlensäurereichen Wässer tun kann. Das schmeckt ganz furchterregend. Da könnte man, wenn man verdünnen wollte, was ich aber jetzt wirklich für ein Sakrileg halten würde, da könnte man ein stilles Wasser dazu tun. Das gilt übrigens dann auch für die Kombi, die ich bevorzuge mit dem Sandwich-Schorle, also das Wasser zum Wein dazu. Auch da würde ich zu einem Rotwein, gerade wenn er Gerbstoff hat, immer nur ein ganz stilles Wasser trinken und zu einem frischen Riesling gerne auch was, was ein bisschen Wumms hat.
Jetzt hast du vorhin zum Wein gesagt, der sollte auf jeden Fall schon ein bisschen intensiven Geschmack mitbringen, damit er eben nicht zu sehr verwässert wird. Aber lass uns noch mal ein bisschen genauer auf den Wein gucken. Gibt's denn idealen Schorlewein?
Also man nimmt ja nun je nach Region in der Regel das, was man in Massen hat. Das ist simpel, aber so funktionieren Märkte. Das stimmt aber auch ganz gut. Also man kann natürlich einen Pfälzer Riesling, der in der Regel ein bisschen breite Schultern hat, auch geschmacklich gut zur Schorle verwenden. Man muss an der Mosel keinen filigranen Riesling-Kabinett nehmen. Da tut's vielleicht der Litter Müller-Thurgau, der auch eben diesen leichten Muskatton hat, der ein bisschen Aroma hat, ganz gut. Also kein Spitzenwein, sondern ein ordentlicher Schoppenwein. Sagt man ja auch gerne mal ein Schorlewein, ja. Das ist genau das.
Welcher Wein geht gar nicht für Schorle?
Gute Frage. Also wie gesagt, ich halte Rotweine schlechthin für wenig Schorle geeignet. Mhm. Vor allen Dingen dann, wenn sie echte Rotweine sind, also auch ein bisschen Gerbstoff mitbringen. So die ganz fruchtigen, schnell gemachten, da kann man auch mit Wasser nicht so viel falsch machen.
Aber bei den Weißen würdest du sagen, eignet sich prinzipiell jeder mit der Einschränkung, dass er halt ein bisschen Intensität mitbringen muss.
Ja, also ich würde mal denken, ein Silvaner muss schon extrem ausgefallen sein, damit er wirklich eine gute Schorle abgibt. Ansonsten, ja, es gibt so diese neutraleren, filigraneren Sorten, die eher auf der Seite nicht der Frucht, sondern von Gras, Heu und sowas sind. Da wird's eng. Ich habe auch, das kriegt man selten offeriert, aber es, Sauvignon Blanc halte ich jetzt auch nicht für den, obwohl er viel Aroma hat, für den besten Schorlewein.
Jetzt haben wir bisher nur über die Schorle zum Selbstmischen geredet. Man findet Schorle aber auch immer häufiger fertig gemischt. Also es sind dann meist diese 0,33 Liter Glasflaschen, in denen die dann drin ist. Was hältst du davon?
Also da habe ich einige von getrunken. Die sind genauso unterschiedlich, wie Weine unterschiedlich sind. Ich halte das für nett, ein tolles Marketing-Ding, praktisch, klar, ich brauche es nur aufschrauben und kann trinken, aber man kann es billiger und einfacher zu Hause machen. Aber da muss ich natürlich eine Flasche anbrechen, wenn ich das nicht will, dann ist das eine gute Alternative. So what? Die sind aber in der Regel, ist mir aufgefallen, eher unter der Rubrik fette Schorle, heißt, sie haben ein bisschen mehr Wein als Wasser. Dünne Schorle wäre also das Umgekehrte, gibt es bei vielen Festen. Kann man übrigens, gerade wenn man so am Ausschank beim Fest ist, auch dazu sagen, und das ist nicht ehrenrührig, zu sagen, ich hätte meine Schorle gerne ein bisschen dünner, weil es ist so heiß.
Nochmal ganz kurz zurück zu diesen fertig abgefüllten Schorlen in der Flasche. Die richten sich meiner Ansicht nach ganz stark auch an ein junges Publikum. Ne? Die sind oft sehr stylisch aufgemacht, die Etiketten irgendwie ganz besonders. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Versuch, auch junge Leute von Wein zu überzeugen, oder?
Ja, das ist durchaus möglich und ist ja auch nicht ganz doof, das zu probieren. In diese Kategorie fallen ja auch all die Dinge, die man nur als kleine Geschwister der Schorle bezeichnen kann. Also es gibt ja Weinmischgetränke wie Sand am Meer und gerade die wenden sich natürlich an junge Leute. Also ob das jetzt Korea ist, also Cola Rot, Rotwein mit Cola oder ich glaube Pershing heißt das, wenn Weißwein mit Fanta gemischt wird, also mit gelber Limo. Es gibt Rosé mit Bitter Lemon. Was übrigens, wenn Eiswürfel drin sind und eine Scheibe Zitrone drauf liegt, einen ganz netten Drink abgibt, da gibt es die eher unmöglichsten Mischungen. Jedem das Seine, wer es mag, der trinkt's.
Ich habe unangenehme Erinnerungen an den Trollschoppen. Das ist ja auch eine Art Schorle, aber statt Wasser kommt da Sekt in den Wein. Das ist auch nicht so sehr zu empfehlen. Kennst du nicht? Gibt's nee. In der Pfalz.
Ah.
Den Trollschoppen.
Ja, klingt auch gefährlich.
Ja, ist es. Kann ich bestätigen. Wir kommen zu einem anderen Thema. Ich glaube, Wein pur ist dir ohnehin lieber. Insofern lass uns auch jetzt wieder drüber reden. Vorher aber wie immer noch der Aufruf, wenn Sie Fragen haben zum Thema Wein, Anregungen für diesen Podcast, Themen, über die wir hier sprechen sollten, schreiben Sie uns eine Mail, trockenbislieblich@swr.de, trockenbislieblich in einem Wort, @swr.de. Wir hören uns jetzt wieder eine deiner Weinbesprechungen an. Du testest ja seit Jahren jede Woche für SWR1 Weine, deswegen auch der Name Weinmann. Und in der heutigen Weinbesprechung bleibt es ziemlich sommerlich, und zwar nicht nur was den Inhalt der Flasche betrifft, sondern auch was den Namen angeht.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Was ist eigentlich ein Sommerwein? Und Gibt es auch einen Winterwein und was ist mit den anderen Jahreszeiten? Man muss ja jede Chance nutzen, den Kunden gezielt anzusprechen. Und gerade wenn es wieder mal ein bisschen nach richtigem Sommer aussieht, ist das ja auch ein gutes Verkaufsargument. Interessant, dass viele drüber reden über Sommerwein und jeder Winzer auch bei der Probe mindestens einen seiner Weine für diesen Zweck empfiehlt. Aber wirklich draufschreiben tun es die wenigsten. Wir testen den 2020er Sommer-Cuvée vom Weingut Georg Gustav Huff in Nierstein, gab es bei Waskau für 5,49. Die Flasche ist grün schimmerndes Klarglas, so erzeugt man schon mal optisch Frische, mit warmer gelb-oranger Ausstattung. Der Wein ist blassgrün-gold und duftet expressiv. Holunder, Grapefruit, etwas Stachelbeere. Und das vermittelt sich auch im Mund. Sehr süffig. Klar, der ist als Feinherb bezeichnet, was ja bekanntlich jeder nutzen kann, wie er will. Also hier ist das doch spürbar restsüß. Aber nicht unangenehm und durch genügend Limettensäure aufgefangen. Zu den Riechstoffen kommt noch Aprikose im Mund dazu und damit ist er fruchtig genug. Die Süße sorgt für ein bisschen Limoton, senkt aber auch den Alkohol. In Summe ist das also durchaus etwas, was wohl die meisten Menschen mit Sommer-Cuvée verbinden würden. Was lernen wir? Sowas muss schon optisch in der Flasche für Sommer stehen, es muss sich widerstandslos trinken lassen und darf ruhig ein bisschen an einen Cocktail erinnern. 2020er Sommer-Cuvée, Weingut Georg Gustav Huff Nierstein, Wasgau, 5,49.
Der Weinmann, SWR 1 Rheinland-Pfalz.
Du hast also hier einen Wein getestet, der laut Etikett ein Sommerwein ist. Gibt es eigentlich irgendeine Bestimmung, irgendeine Regel, was oder wann sich ein Wein Sommerwein nennen darf?
Nee, die Regelung gibt es nicht. Der Winzer kann das frei erfinden, kann es draufschreiben. Die meisten tun es, wie gesagt, nicht und empfehlen einem dann den Sommerwein. Blanc de Noir zum Beispiel ist so typisch, kriegt man immer angedient als Sommerwein. Es ist einfach ein Verkaufsargument.
Ich weiß also auch nicht als Verbraucher, als Weintrinker, was mich da eigentlich erwartet, wenn Sommerwein draufsteht. Es erwartet mich das, was der Winzer oder die Kellerei unter sommerlich versteht, oder?
Ja, genau das. Wenn dann, wie in dem Fall, glaube ich, Feinherb draufsteht, dann habe ich zumindest eine schwache Ahnung, in welche Richtung das geht, also dass das kein richtig trockener Wein ist. Und sonst muss ich eben hoffen, dass meine Erwartung an einen Sommerwein erfüllt wird. Ich habe da eine sehr unambitionierte Haltung. Ich kann mir vorstellen, dass das genau das ist, was die meisten Menschen darunter verstehen werden. Das habe ich ja auch in dem Stück gesagt. Für mich persönlich darf es gerne ein eher sehr trockener, bisschen knackiger Wein sein. Aber das ist, glaube ich, nicht mehrheitsfähig.
Du hast es gerade nochmal gesagt. Also dieser Wein war für dich so vielleicht der idealtypische Vertreter eines Sommerweins, also nicht für deinen eigenen Geschmack, aber das, was der Verbraucher darunter erwartet. Fassen wir es vielleicht nochmal kurz zusammen. Also bisschen weniger Alkohol, Restsüße, fruchtig, Limoton hast du es genannt, fast so ein bisschen cocktailmäßig. Also das ist so irgendwie das, wo man dran denkt, wenn man an Sommer denkt, ne?
Ja, ich glaube, es muss sich irgendwie schlucken lassen. Das war das also besser keine Ecken und Kanten. Ich glaube, das den meisten Menschen genau in der Situation lieber. Erklärt ja auch, warum diese Blanc de Noir dann so boomen in der Zeit, weil ein Blanc de Noir halt auch wenig Säure hat, irgendwie sich immer trinkt, ohne dass du dir darüber einen Kopf machen musst. Der polarisiert nicht, während ein trockener Riesling schon wieder sagen alle, oh, die Säure. Trockener Sauvignon, da sagen die, oh, der ist aber komisch. Grün im Geschmack, ja, das polarisiert dann.
Das war eine Cuvée, da muss nicht unbedingt draufstehen, was es für Rebsorten sind. Weißt du es in diesem Fall oder hast du eine Ahnung, was für Rebsorten dahinter stecken?
Natürlich müssen da irgendwelche Bouquet-Sorten da drin sein. Ob da Scheurebe drin ist, Bacchus, Müller, das weiß ich nicht. Aber so in der Richtung muss da ein Cuvée-Anteil drin sein, sicherlich.
Warum ich das frage, ist, man kann ja jeden Wein zum Sommerwein erklären. Also es muss nicht draufstehen, sondern man kann einfach sagen, das ist ein Sommerwein.
Ich habe im letzten Jahr übrigens einen gesehen, der hatte 14 Volumenprozent Alkohol, war rot. Da stand auch irgendwas mit Summer drauf im Handel. Und das war nachgewiesenermaßen etwas, was einem dem Hitzeschlag sofort näher bringt.
Also eher ein Herbst- oder ein Winterwein wäre das dann in dem Fall vielleicht gewesen.
Die Menschen, die den verkauft haben, fanden halt, der passt vielleicht zum Grillen.
Die Rebsorten, die jetzt hier drin waren, hast du jetzt gerade spekuliert, wären das Rebsorten, von denen man sagen könnte, das sind Sommer-Rebsorten, auch wenn man es nicht aufs Etikett draufschreibt.
Ich glaube, es kommt gar nicht so sehr beim Sommerwein auf Rebsorten jetzt an, sondern mehr auf dieses Gesamtkunstwerk. Es muss schon Aroma da sein, aber das braucht nicht sehr spezifisch zu sein, glaube ich.
Trotzdem gibt es so ein, zwei Vertreter, wo du sagen würdest, ja, die sind für den Sommer einfach toll geeignet.
Hängt wirklich von den Erwartungen der Menschen ab. Und ich glaube, die Menschen, die Mehrheit erwartet gar nicht so eine spezielle Rebsorte, eher dieses Geschmacksbild, das ein bisschen diffus aromatisch ist. Das ist genau das, was dann ankommt. Das sieht man ja auch, wie gesagt, Blanc de Noirs, Rosés gelten ja auch, wir haben drüber gesprochen, gemeinhin als Sommerwein, eben weil sie nicht so ausgeprägt sortentypisch sind.
Und interessant bei den Rosés, das war meine Erfahrung, die ich dir erzählt hatte, ist, dass ich im Sommer auch wirklich Lust drauf habe, während ich im Winter gar nicht so sehr drauf stehe. Gibt es das auch bei dir, dass du sagst, es gibt so typische Weine, da habe ich im Sommer einfach Lust drauf, die zu trinken?
Ja, das ist wohl so. Und ich glaube, das hat auch zu tun mit dem Drumherum und auch der Situation beim Sommerwein ist vielleicht wichtiger als der Wein, die Aufmachung, der Kühler, die Tatsache, dass da am Glas das Wasser beschlägt, dieses Drumrum. Man ist ja auch empfindsamer, wenn die Sonne scheint, da ist die Aufnahmebereitschaft, so wie im Urlaub eben auch, wo oft die Sonne scheint, für Aromen stärker. Das ist auch durchaus physiologisch ein Unterschied, ob ich eben in der Hitze Wein trinke oder in der Kälte. Und da sind solche Weintypen eher gefragt.
Also der kann auch einfach wirklich anders schmecken, wenn ich ihn bei 30 Grad im Garten trinke oder bei 20 Grad im geschlossenen Raum.
Das ist definitiv so. Also ich bin sicher, dass gerade der Wein, den ich da auch besprochen habe, auf dem Balkon, wenn er wirklich Kondenswasser zieht und eisekalt ist, einfach noch erfrischender und besser schmeckt, als wenn ich den mit 3 Grad mehr drinne bei Regenwetter trinke, dann werde ich ihn mutmaßlich als bisschen lapidar und süßlich beschreiben. Das ist so und dessen muss man sich immer klar sein.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartoschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über Weinschorle und über Sommerweine. Und da will ich zum Schluss von dir natürlich noch wissen, Werner, wie sieht deine ideale Sandwich-Sommerweinschorle aus?
Also heute wäre mir nach einem Glas Wasser, und zwar klares, einfaches, schlichtes Wasser. Und dann glaube ich, heute stehe ich auf entweder Sauvignon Blanc oder Muscatella trocken. Ich will es mal richtig knacken hören, Säure und Aroma. Und das spüle ich dann mit noch mehr Wasser weg.